1, 2, 3, 4. Umso 1, 2, näher, tendenziell fast umso ist besser.
Genau. Na gut.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Andreas Wittersek. Hallihallo.
Ja, hallihallo.
Andi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Boah, über Umwege. Aber ja, ich glaube, das ist der typische Weg eines Kabarettisten, der Umweg.
Ein bisschen mittlerweile so den Eindruck.
Ja, ich glaube, es gibt kaum jemanden, vielleicht jetzt die nächsten Generationen, die als Berufswunsch Kabarettist haben. In meiner Generation, glaube ich, gab es niemanden, der gesagt hat, ich möchte Kabarettist werden, weil das Berufsbild gab es nicht.
Ja. Ja.
Außer vielleicht, dass man gesehen hat, Farkasch und Waldbrunn im Fernsehen mit den Eltern bei der Bilanz der Saison. Aber ich glaube nicht, dass irgendein junger Mensch gedacht hat, ich möchte so einer werden wie die beiden.
Und wie war es dann bei dir?
Naja, bei mir war es so, dass ich die normale, also ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen, habe dort Volksschule gemacht, bin dann im 4. Bezirk ins Gymnasium gegangen, in die Waltergasse. Eine sehr, wie sagen, eine berüchtigte Schule, ein berüchtigtes Gymnasium, weil dort so Professoren waren wie Stefan Weber von die Tradiwabern oder Ernst Jandl. Also ich gebe immer sehr gern mit den beiden an und habe schon so oft behauptet, dass das meine Lehrer waren, dass ich es mittlerweile selber schon glaube. Stimmt aber nicht, ist eine Lüge.
Also sie haben dich nicht unterrichtet?
Sie haben mich nicht unterrichtet, beziehungsweise suppliert haben sie. Der Jandl hat einmal suppliert, aber in Englisch. Ja, also was für eine Vergeudung. Und war ziemlich grantig, kann ich mich nur erinnern. Und der Stefan Weber, zu dem hat man schon mehr Kontakt gehabt. Der war zwar nicht direkter Lehrer von mir, in der hat er Zeichnen und Handarbeiten unterrichtet, aber der war schon damals so ein großer Star, weil der ja schon aufgetreten ist, damals so in diesem Haus der Jugend oder irgendwo.
Ja, ja.
Und es war für uns Schüler und Schülerinnen, weil das natürlich...
aber habt ihr Respekt gehabt, oder?
Großen Respekt, das war ein Superstar. Und vor allem den Herrn Professor Seng, wie der dann auf der Bühne von einer, halbnackten Naschmarkt-Prostituierten ausgepeitscht wird und am nächsten Tag ist er wieder in der Schule. Das war schon
große Sache. Kann man sich eigentlich gar nicht so richtig einholen, oder? In dem Alter, dass das zusammengeht.
Ja, aber wir haben ihn bewundert und er war halt auch immer, also der Stefan war halt ein großes Vorbild eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, aber das hat alles noch nichts mit dem Kabarett zu tun gehabt. Es ist nur, ich bin relativ, also dann, in den letzten Klassen dann draufgekommen, dass mich Literatur interessiert. Also weil da haben wir im Deutschunterricht mit verteilten Rollen gelesen, was man so macht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann einmal haben wir den Walzer gelesen und mein Deutschprofessor hat mir den Walzer zum Lesen gegeben. Und das war zum ersten Mal, dass ich mich beim Lesen so irgendwie eingesteigert habe. Weil der Walzer ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man sagt, ah, da ist die Freimaurer und es ist alles hohl und so. Und auf einmal habe ich mich beim Lesen so eingetheatert, weil es hat mir so Spaß gemacht, dass ich auf einmal gespürt habe, da ist irgendwas. Ja. Und dann hat mich Theater und Literatur interessiert. Und Literatur vor allem also da mit Niki List, das war der später dann der Regisseur wurde von Müllers Büro und anderen Filmen, das war ja ein Jugendfreund von mir. Und wir haben beide angefangen so zu lesen. Aber so eher so...
Also öffentlich zu lesen?
Nein, 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 also einfach über Bücher zu reden.
Ach so.
Also, wir haben gescheitelt, sagen wir so. Ja, wir haben nicht wirklich gewusst, um was geht, aber wir haben so Existenzialisten gelesen. Und ich war halt, ich war mehr auf Sartre und er war mehr auf Camus. Beide haben
wir kaum gehabt. Das ging aber nett, wenn die irgendwie.
Ja, ja, aber das war so. Und da haben wir halt, da haben wir halt so uns ausgetauscht und dann die ersten Surkamp-Bücher. Ein paar haben wir gestohlen, gebe ich zu, und dann haben wir ein paar gekauft. Und, und dann also Henry Miller gelesen, ich weiß, das war eines der ersten so Sachen, wo ich mir gedacht habe, bumm, da wird ein Leben entworfen.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Der gut vorstellen kennt, ja. Also so Paris, Rotwein, den alten Käse aus dem Mistkübel wieder rausholen und ein paar Damen dabei haben. Das haben wir gedacht, das hat was, ja.
Das ist eine Perspektive. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und dann war halt die Schule zu Ende, dann habe ich studiert. Aber eigentlich hauptsächlich, damit ich nicht arbeiten gehen muss, Germanistik und Theaterwissenschaft. Und bei der Germanistik eigentlich dann, das war eine neuere Abteilung, hat das geheißen, Literaturwissenschaft eigentlich. Also weniger diese ganzen Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, weil das war mir zu langweilig. Ja, und dann...
Dann war irgendwann einmal Paris. Ich war schon so auf Paris.
Ja, ja, na, Paris ist noch lange nicht.
Ach so, weil, wirklich? Okay.
Weil es ist jetzt alles nur im theoretischen Bereich. Ah, ich habe dann Theaterwissenschaft in der Theorie mit und das war ziemlich langweilig da in dem Institut, weil da noch immer dieser Geist vom Kindermann da drüber geweht ist. Das war ein Alt-Nazi, der dieses Institut gegründet hat und der zwar eine international beachtete Theatergeschichte geschrieben hat. Pipapo. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann einmal habe ich Geld gebraucht und bin Komparse geworden am Burgtheater.
Ah, okay.
Und da habe ich zum ersten Mal hinter die Kulissen geschaut und Proben mitgemacht und so weiter. Und habe mir gedacht, das interessiert mich eigentlich viel, viel mehr als die theoretische Arbeit in der Theaterwissenschaft. Und so habe ich halt angefangen, dann Workshops zu nehmen, bin zusammen in Molcher gegangen, habe Pantomime-Kurs gemacht und Pantomime war ja im Gegensatz zu jetzt, wo das ein bisschen eine verstaubte Kunst ist und keiner möchte mehr als Pantomime bezeichnet werden, war das total in. Ja, also Pantomime war ganz
ein... Sami Molcher war überhaupt der große Name damals. Hat man so einfach zu dem gehen können?
Der ist gerade Professor geworden im Reinhardt-Seminar für Körperbildung und hat aber nebenbei so einen Kurs gemacht, wo man sich außerordentlich einschreiben hat können. Und da habe ich dann mitgemacht. Und dann war auch noch Dramatisches Zentrum, das war auch sehr wichtig. Die haben dann sehr so Theaterformen ausprobiert, so Grotowski und so Sachen und Straßentheater und so. Ja, und das hat mich eigentlich mehr interessiert. Und dann war die Arena-Bewegung auch eine ganz wichtige, also die Arena-Besetzung eine ganz wichtige, glaube ich, ein Meilenstein auch in der Entwicklung, Kulturentwicklung in Wien. Und da habe ich das Living Theater kennengelernt, die haben dort einen Workshop gemacht, habe mit denen zusammengearbeitet. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung am Mozarteum gemacht in Salzburg. Habe sogar bestanden, weil es mir richtig wurscht war. Und
glaubst du deswegen?
Ja, ich glaube deswegen, weil ich bin eigentlich nur nach Salzburg gegangen, weil ich mich verliebt habe in eine Studentin, in eine Deutsche, die in Salzburg im Karl-Orff-Institut erklärt hat.
Und das war der Grund, warum du nach Salzburg wolltest?
Ja, und ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas dort machen, weil sonst nerv ich sie vielleicht, wenn ich nichts zu tun habe. Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich die Aufnahmeprüfung im Mozarteum. Okay.
Das klingt schon ein bisschen nach einer Henry-Miller-Motivation.
Ja, es war schon ein bisschen so. Und es war eine gute Voraussetzung eigentlich, um die Prüfung zu bestehen, aber schlechte Voraussetzung, was die Beziehung betroffen hat, weil die hat nie geglaubt, dass ich nach Salzburg komme und schon gar nicht, dass ich die Aufnahmeprüfung schaffe. Und ihr das dann gesagt habt, dass ich jetzt da bin, hat sie gesagt, ja, aber das hat sofort Schluss gemacht mit mir.
Na wirklich?
Ja.
Und jetzt warst du am Mozarteum, aber hast sonst keinen Auftrag gehabt.
Genau, und bin nach einer Woche wieder gegangen, weil es hat mir dann hat mir gedacht, nein, ich will eigentlich gar kein Schauspieler werden und alle sind so herumgerannt, so schon, weißt du, so mit Schal und ich werde einmal Mephisto sein und ich bin, glaube ich, eher der jugendliche Liebhaber und ich habe gesagt, ich möchte halt wissen, wer ich bin, weil die Ich-Suche war damals sehr angesagt. Ja. Und ich habe gesagt, ich will mich finden und nicht irgendeine Rolle und bin wieder gegangen.
Wirklich, okay, aber ganz schön cool eigentlich, finde ich.
Cool, auch irgendwie blöd, weil ich denke mir oft, man denkt sich hin und wieder, was wäre gewesen, wenn ich geblieben wäre. Ne?
Ja.
Und
ja.
Das ist ja überhaupt eine große philosophische Frage
natürlich, für
einen selber. Ja. Was wäre gewesen, wenn ich mich bei gewissen Momenten anders entschieden hätte.
Und das ist tatsächlich ein Moment, wo du hin und wieder...
Ja, weil ich denke mal, könnte jetzt sein, vielleicht Schauspieler beim Tarantino oder ein versoffener Provinzschauspieler in der deutschen Provinz irgendwo.
Ja. Also so gesehen schon gut erwischt, muss man sagen, oder?
Ich glaube, es ist okay. Ja, da war ich wieder in Wien und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich jetzt schon machen. Habe dann immer wieder von diesem Le Coq gehört, von dieser Schule in Paris und bin dann einmal hingefahren und habe mir da den Unterricht angeschaut und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde dort gern hingehen. Was aber nicht so einfach war, weil erstens hat das viel Geld gekostet und ich aus keinen reichen Background habe. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater hat gar nichts gehabt, mein Vater hat Mindestpension bezogen, bei dem habe ich gewohnt. Und meine Mutter hat dann aus schlechtem Gewissen heraus dann zumindest das Schulgeld dann bezahlt für das erste Jahr. Und dann war ich in Paris. Jetzt haben wir es jetzt ein bisschen schnell geschafft, in Paris zu sein.
Ja. Und du bist einfach aus Interesse hin, ganz alleine?
Ja, bin ganz allein hingefahren, habe auch nicht Französisch können, was eigentlich Voraussetzung war, um dort überhaupt aufgenommen zu werden. Da habe ich gelogen, habe gesagt, ich kann Französisch. Und habe dann die ersten 3 Monate dort Blut geschwitzt, weil...
Ja, du wirst ja irgendwann einmal aufgeflogen sein, oder ne?
Ja, aber ich bin immer bei den Schweizern gesessen. Weil die Schweizer waren sehr beliebt dort, weil die dreisprachig sind. Und die waren dann beliebte Dolmetscher. Da habe ich immer fragen können, was hat der jetzt gesagt?
Und für Pantomime eigentlich, war jetzt, wo ich überlege, vielleicht gar nicht so schlecht, weil man Verschiedenes nicht versteht.
Ja, das schon. Nur man hat sehr viele Improvisationen gehabt und so weiter. Und die Kritik war natürlich auf Französisch von den Lehrern. Und dann hat dann der Lehrer gesagt, also, wie ist es, aber du? Und du bist da gesessen, hast genickt und dann hast gefragt, den Schweizer, was hat er gesagt? Und der hat gesagt, bist jetzt, lass mich. Und sagt, ja, was, war es gut oder schlecht? Ja, war eh gut. Ja. Ah, okay. Und denkst du, okay, passt. Aber was wirklich erstaunlich ist, und ich bin wirklich keine große Sprachenbegabung, aber ich habe ganz, ganz schnell Französisch gelernt auf der Straße dort.
Ja.
Also innerhalb von 3-4 Monaten, habe ich Französisch verstanden.
Verstehe. Ja, und wenn ich das schnell sagen darf, wenn man dir so zuhört auf der Bühne, also ich würde sagen, du bist schon eher, ist ja ein sprachlich versierter Mensch eigentlich, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab mir das auch schon oft überlegt, manchmal schon ein bisschen
Ich finde immer, du hast das ja so einen schönen Sound hast du irgendwie so in der Sprache. So, wenn du redest,
ich das klingt sehr schön. Kann aber nerven auch, finde ich.
Findest du das gar nicht?
Ja, es kann das. In Filmen nervt's, finde ich. Also wenn ich nicht aufpasse, in Filmen, erstens fällt's immer hinten runter. Ja. Bin ich schon draufgekommen, wenn ich so rede, fall ich dann hinten immer so runter. Und jetzt habe ich was Gutes gehört, ein guter Tipp für alle die Schauspielschüler und Schauspielschülerinnen. Der Otto Schenk, glaube ich, hat das einmal gesagt. Ja, man muss bei jedem Wort den letzten Konsonanten hassen.
Wirklich?
Das finde ich sehr schön. Ja. Weil dadurch zerbeißt man nur mit zum Schluss.
Verstehe.
Weißt du, man lässt ihn nicht so fallen.
Okay, verstehe.
Das war ein schöner Tipp, den habe ich jetzt irgendwann einmal gehört. Ja,
das ist ganz gut, wobei, wenn auf dem Otto Schenk ist, dann ist wahrscheinlich der zweite Tipp, man muss das letzte Wort 3-mal sagen.
Sowas, ja. Und sie wirklich lang Zeit lassen.
Lassen.
Bis dann die Soufflöse durchdringt irgendwie. Ja. Ja, aber, und wie dann zum ersten Mal die U-Bahn vor meiner Nase weggefahren ist, die Metro, und ich mir dachte, Mert, habe ich gewusst,
hast du doch,
jetzt bin ich
hast
da, jetzt bin ich gedacht. Mert, habe ich mir Mert, habe ich gedacht, jetzt bin ich angekommen.
Und wie war das Leben da für die, ich meine, du hast wahrscheinlich Leute kennengelernt durch die Schule und so weiter, aber was hast du gemacht so in deiner Freizeit oder so? Ich stelle mir es ja sehr bohemienmäßig vor, stimmt das so?
Es war ein bisschen, also es war schon genial. Ich meine, ich war 22 in Paris, mit zumindest habe ich einen halben Tag was zu tun gehabt. Das Problem war, Österreich war damals nicht in der EG, hat das noch geheißen, Marché commun, also in der Europäischen Union. Und dadurch habe ich keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Ich habe eigentlich nicht einmal Aufenthaltsgenehmigung gehabt. Das heißt, ich bin eigentlich als Tourist dort herum, 2 Jahre herum, oder 3 Jahre fast war ich dort. Und deswegen war es so schwierig, nebenbei noch Geld zu verdienen, was ich unbedingt habe machen müssen, weil das war doch relativ eng alles. Und bin dann Model geworden. War dann wirklich? Aktmodell, ja. Ich war dann Aktmodell am American College. Bei denen war das wurscht, da hat man keine Arbeitsgenehmigung gebraucht, hat auch damals gute Dollars bekommen. Und dort war ich für so Bildhauerklassen, weil ich bin Aktmodell gewesen. Bin da knockert gesessen und hab da mein Geld gekriegt. Okay.
Also, ich stelle mir schon super vor, irgendwie. Und klingt
tatsächlich so. Ich habe im Moment damals gespürt, dass es leibend ist.
Okay. Und bist du sofort gegangen dann am Abend oder bist du so in Cafés gesessen, hast
wir haben natürlich so eine eigene Blase gehabt von den Schülern, weil sehr viel, es war internationale Schule und es waren eigentlich wenig Franzosen, die sind alle heimgegangen und die anderen Schüler waren in derselben Situation wie ich.
Ja.
Das heißt, man hat sich gegenseitig eingeladen, man hat meistens gemeinsam gekocht, noch Abendessen gemacht und ist dann zusammengesessen. Und das war eigentlich ganz nett. Ja. Und dann hat's halt, natürlich hat man dann hin und wieder irgendwelche amorösen Beziehungen, die dann auch gleich wieder aussahen, halt, wie das so ist, wenn man 22 ist.
Ja. Und warst du gut dort in der Schule?
Ich war, ich habe große Schwankungen gehabt. Und nach dem ersten Jahr gibt es ja eine ziemlich strenge Selektion. Also es beginnen 3 Klassen zu je 30 Leute, also so fast 100 Leute. Und ins zweite Jahr kommt nur eine Klasse. Also das heißt, 2/3 müssen gehen. Wobei man aber auch sagen muss, das erste Jahr ist eine abgeschlossene Ausbildung. Das heißt, das ist nicht, dass man dann sagt, oje, ich habe gar nichts davon gehabt. Ja. Und also das erste ist eine abgeschlossene Ausbildung und das zweite Jahr ist wie eine Sonderausbildung noch, die sich speziell auf Theater konzentriert. Auf die verschiedenen Stile, Commedia dell'arte, Maskenbau, Clown, griechische Tragödie und so weiter. Und da gibt es immer strenge Selektion und ein Gespräch mit dem Lecoq, mit dem Meister. Und der hat mir gesagt, das ist komisch, weil manchmal bin ich wirklich sehr, sehr gut und dann bin ich manchmal wirklich ganz schlecht. Ja. Und was das bedeutet. Und komischerweise, das verfolgt mich nach wie vor. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kann wirklich gut sein, also auch jetzt so. Und manchmal kann ich so schlecht sein, dass ich mich richtig fürchte. Ja. Also ich meine, so richtig, richtig aber schlecht.
Meinst du jetzt da auf der Kabarettbühne zum Beispiel?
Ja, ja.
Wirklich wahr?
Ja, also subjektiv. Ich glaube, es fällt denen auf, die es öfter sehen, oder den Technikern fällt auf, Ude, er hat einen schlechten Tag oder so. Aber ich kann schon, auch in Filmen und so, ich kann grauenvoll sein manchmal. Ja. Wirklich? Und das ist ganz schwierig einzuordnen für mich, warum das so ist.
Glaubst du, es ist immer noch so, weil das sich so bei dir so manifestiert hat, dadurch, dass der das gesagt hat, oder ist es mehr so deine innerste Persönlichkeit?
Ist meine innerste Persönlichkeit.
Wirklich?
Ja, ja. Okay. Ja. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich nicht auftreten möchte. Aber das ist so Burnout-mäßig leichtes. Also wenn ich zu viel auftrete, kriege ich dann so, dann wirklich, also nicht nur, dass ich sage, es freut mich nicht, sondern kriege wirklich, also Angst vielleicht nicht, aber richtig, es sträubt sich was in mir
dagegen. Und das betrifft aber nicht nur den Abend, sondern es über...
Das betrifft den Zustand, dass man nichts mehr hergeben möchte von sich, dass man es nicht herzeigen möchte. Und ich habe eine lange Phase gehabt, das war dann von 87 bis 91, also 4 Jahre, wo ich dann nicht mehr Kabarett gespielt habe. Obwohl ich gerade irrsinnigen Erfolg gehabt habe und habe nicht mehr Rollen.
Da kommen wir dann vielleicht noch dazu.
Ja.
Aber vielleicht noch einmal zurück nach Paris. Warst du schon lustig damals in der Schauspielschule?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte da nie lustig sein. Ich glaube, also ich war auch nicht so der Klassenclown oder wie man so sagt in der Schule. Also nicht, wenn eine gute Wuchtel zu sagen war, habe ich schon gesagt. Auch auf die Gefahr hin, dass man dann extra. Ne,
ja, aber du hast dich nicht so produziert in dem Sinn.
Nein.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die mit mir studiert haben. Der Edgar Böhm zum Beispiel, der dann beim ORF Unterhaltungschef war, der hat ja mit mir Theaterwissenschaft studiert. Und der hat gesagt, wie er mich immer gesehen hat, wie ich so ganz ruhig irgendwo gesessen bin und nichts gesagt habe, hätte er sich nie träumen lassen, dass ich irgendwann einmal auf einer Bühne stehe. Und ich, ja.
Okay. Aber du bist dann schon, also letztlich über die Pantomime zum Kabarett gekommen, das kann man schon so sagen, oder?
Ja, also ich habe mein erstes Programm war, glaube ich, reines Pantomime-Programm mit ganz wenig Sprache nur und mit so Masken und Jonglieren und so Geschichten.
Slapstick,
ja, genau. Und das war damals, die Premiere war 1981, 21. September 1981 in der Volkshochschule Stöbergasse, gleich hier ums Eck.
Okay.
Und ich wollte zum 40. Bühnenjubiläum dort noch einmal dort auftreten. Ja. Das gibt's gar nicht mehr. Das Haus wurde weggerissen. Das Theater existiert nicht mehr. Die Volkshochschule existiert nicht mehr. Dann haben wir gedacht, ob das ein Zeichen ist, aber ich glaube nicht. Und und dann eigentlich durch diesen gerade entstehenden Kleinkunstboom, der dann in Wien war, durch die Öffnung dieser diversen lokale Kulisse, Spektakel, dann später Windoberner, bin ich dann in Kontakt gekommen mit diesen normalen, also Kabarettisten, die also eher das Wort im Mittelpunkt gehabt haben und dann mit dem Stangl damals viel zusammengearbeitet, dann den Lukas auch kennengelernt, den Resetaritz. Und dadurch ist das Wort und das gesprochene Wort dann immer mehr in meine Programme hineingekommen.
Okay.
Und dann habe ich das verbunden und das hat eine Zeit lang so eine ganz spezielle Mischung ausgemacht, die mich dann wahrscheinlich auch unverwechselbar gemacht hat.
Mhm.
Oder halt eine besondere Marke war. Ja.
Mhm.
Und geht sogar so weit, dass Leute, jetzt bewege ich mich ja kaum mehr. Ja. Also jetzt stehe ich nur mal faul herum. Oder
so will ich es nicht sagen, aber ich weiß schon, dass du im Laufe der Jahre bist du immer mehr zu Stand-up eigentlich geworden.
Ja, fast, ja, bin zum Stand-up geworden. Mhm. Oder jetzt eher Sit-down schon, ja, weil ich da am Barhocker sitze.
Ja.
Und es gibt nach wie vor Leute, die sagen, Herrst, willst du nicht wieder mal so Pantomime spielen? Und
ich sag, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde, es kann schon was. Also ich habe zum Beispiel mal das beim letzten Programm, bei Austrophobie, habe ich mir das gedacht, da redest du eigentlich die ganze Zeit und dann gibt es so diesen einen Moment, da bist du plötzlich ein Baum. Und das blitzt so auf,
finde ich. Ja, genau. Ja, ja, stimmt, wo ich den Baum spüre.
Und ich finde, da blitzt ganz kurz so eine Klasse auf, dass man so wirklich verblüfft ist eigentlich.
Ja.
Also mir ist so gegangen, ja.
Ja, nur ich habe alte Pantomimen gesehen.
Mhm.
Und das ist das Traurigste, was man sich nur vorstellen kann.
Weil du einfach nicht mehr so beweglich bist.
Natürlich, Pantomime braucht einen neutralen Körper, weil dieser Körper muss ja alles irgendwie widerspiegeln können und so weiter. Mhm. Und je älter man wird, desto mehr Geschichte hat so ein Körper. Ja? Und wenn du dann so... Also ich habe ein furchtbares Erlebnis gehabt, ich habe Marcel Marceau gesehen, als alten Menschen, alt, der war Ende 50, ja, also jünger als ich jetzt bin, aber ich habe ihm damals haben wir gedacht, der ist schon alt, und dann hat er halt so diese alten Nummern gespielt und das hat was was Armseliges gehabt und auch dazu hat er so ein bisschen schon zittert, ja, ganz eine wichtige Sache bei der Pantomime ist der Point Fix, heißt es. Du brauchst einen Fixpunkt im Raum, damit du Illusionen darstellen kannst. Also du greifst was an, jetzt im Radio kann man das sehr gut, oder im Podcast kann man das sehr gut zeigen.
Aber ich sehe es und ich weiß, was du meinst.
Und wenn das jetzt alles ein bisschen wackelt, hat man das Gefühl, die gesamte Welt um den herum, da ist ein Erdbeben, sagen wir, glaubt man. Und ja, und es hat was Tragisches. Und ältere Körper haben halt was Tragisches. Andererseits, ich habe Merce Cunningham einmal gesehen, ein wunderbarer Tänzer, den habe ich gesehen, glaube ich, mit über 60 noch tanzen, wo der schon schwere Arthrose gehabt hat und zum Beispiel kaum aufstehen hat können, wenn er am Boden war, aber diese Bewegung trotzdem mit einer Eleganz gemacht hat und mit einer Beherrschung, die dann auch wieder interessant war. Also,
okay.
Aber der hat es eingebaut. Der hat nicht so getan, als wäre er jung. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und das hat mich bei Marcel mal so gestört, dass der nur immer sein komisches, gestreiftes Leiberl angehabt hat und den Hut mit der Blume drauf. Das war und das weiße Gesicht, ja. Anstatt dass er vielleicht einen alten Pantomimen gespielt hätte, dann wäre es vielleicht gegangen.
Okay.
Ja, und außerdem habe ich irgendwann einmal das Gefühl gehabt, die Pantomime ist in ihrer Sprache, in ihren Möglichkeiten begrenzt. Also man kann mit der gesprochenen Sprache viel mehr Ebenen einziehen. Man kann ironisch sein, man kann es brechen, man kann es nicht ernst nehmen und so weiter. Eine Bewegung ist eine Bewegung, du kannst keine ironische Bewegung machen. Die Bewegung ist die gleiche.
Ja.
Vielleicht tue ich mich jetzt auch nur entschuldigen, dass ich zu faul bin, wieder Pantomime zu machen.
Nein, aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Aber eigentlich wollte ich dich jetzt nur fragen, wie du dann, wenn wir schon dabei sind, wie du dann zum Schreiben gekommen bist, zum Wort eigentlich. Weil der erste Programm war mehr oder weniger nur Pantomime. War
reine Pantomime, ja, mit Jonglieren und mit Masken und so. Naja, und dann... das ist eigentlich gekommen, in der puren Pantomime ist es streng verboten zu reden. Ja, also das ist das No-Go, weil du sagst, bei Pantomime ist eben nicht reden. Dagegen bei uns, beim Lecoq, da war schon mehr, da sind die Einflüsse von dieser ganzen Fools-Bewegung gekommen. Die Fools um Django Edwards herum und Johnny Melville, die zwar sehr körperlich waren, auch pantomimisch ausgebildet waren, sehr viele, die aber so in Form von in einer Art von Comics-Ästhetik geredet haben.
Okay.
So, verstehe. Also untermalt haben zuerst einmal, also wenn der Tür pantomimisch aufgemacht hat, hat er nicht nur die Bewegung, sondern hat er gemacht, schrumps,
Okay. Mhm.
Und das hat auf einmal, das ist dazugekommen. Und dann sind halt die ersten Worte gekommen in die Pantomime. Hey, hands up. Hey. Also so richtig Sprechblasen über diese Pantomime drüber. Und dadurch hat sich das immer mehr, ist das Wort wieder da reingeflossen in die Sprache, in die Geschichte. Und dann habe ich dann auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel, der Wochenendvater war ein ganz wichtiges Gedicht, dass ich dann in dem Programm, das dann nach meiner kleinen Krise, die ich gehabt habe, das war dann wieder allein, hat das Programm geheißen, 1991. Und da war schon sehr viel Poesie und Gedichte und so Lyrik drinnen. Ja.
Ah, das war aber schon nach dieser Pause,
die nach du der Pause, angesprochen ja, hast.
Genau. Und die Programme vorher, wie kann man sich die vorstellen ungefähr? Das war so Pantomime, aber schon mit, ich würde mal sagen, Kommentar zum Zeitgeschehen im weitesten Sinne?
Kaum politisch, so gut wie gar nicht.
Na, aber
das ist später dazukommen. Also ich glaube, die politische Komponente dann oder tagespolitische kam dann eigentlich erst mit Pst dazu. Und das war 1999 oder 2000, glaube ich. Nein. Also das war eigentlich, politisches war in dem Moment, wo Schwarz-Blau 1
ja,
da war.
Genau.
Und das war natürlich, da hat man das Gefühl gehabt, jetzt muss man was sagen.
Genau, ich glaube, das hast du sogar so formuliert damals, ja, dass du jetzt was dazu sagen
jetzt
möchtest.
Jetzt muss man mal was dazu sagen. Und ich habe immer gesagt, ich bin also draufgekommen, wenn man mal fragt, wie viel Prozentsatz Politik ist in meinen Programmen drinnen, bin ich draufgekommen, es ist genauso viel, wie es Wichtigkeit hat im Alltag bei mir. Und das ist manchmal mehr, manchmal weniger. In ruhigen Zeiten ist es vielleicht 50%, 40%. In sogenannten interessanten Zeiten wird es mehr.
Ja, verstehe. Und ich finde, bei dir hat ja sehr viel, schwingt ja oft sehr viel mit, was vielleicht auch nicht ausgesprochen wird. Das kommt dann schon einer dazu.
Ja, ich habe das auch ganz gern, dass man nicht alles sagt, sondern dass man dann zwischen den Zeilen lesen kann oder mitdenkt.
Genau. Ich kann mich noch erinnern, das erste Programm, das ich gesehen habe von dir, das war kurz zu Ende. Mhm. Und das war ein großes Erlebnis für mich, muss ich wirklich sagen. War ein
schönes Programm auch, glaube ich.
Total. Ja. Also speziell dann das Tribunal der Komiker, kann ich mich erinnern, eine ganz große Nummer. Dann wirklich, das hat mich schwer beeindruckt damals. Ist da auch die Nummer drinnen, wo du das Glück suchst? Und
ich habe Favoriten vor, genau. Ich finde auch eine sehr schöne Nummer.
Eine total schöne Nummer.
Die ist immer länger geworden. Das ist dann so lang geworden, dass das schon eine Hälfte war vom Programm.
Wirklich?
Also die war vorher 10 Minuten und ist gewachsen beim Spielen bis auf glaube ich, 45 Minuten. Und was schade ist, wir haben relativ früh die Aufnahme gemacht, sowohl für CD als auch für DVD, also DVD, VHS damals. Und die letzte Version gibt's gar nicht mehr. Und ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, weil ich es ja auch nie aufgeschrieben habe, sondern das ist beim Spielen dann immer dazukommen.
Ja, aber das ist eine total schöne Nummer. Also Favoriten ist für mich immer noch fast dieses Bild, das du da entwirfst. Das ist für mich
Durchfahren.
Ja, genau.
Das ist sehr schön, fein, freut mich. Ist sicher eine meiner besten Nummern gewesen, ja.
Ja,
also. Oder so wirklich, weil es so eine sentimentale Reise ist durch.
Ja,
nicht,
durch, ja.
Und gleichzeitig auch das Kinosterben behandelt, weil ich von einem Kino zum anderen fahre. Und anhand von dem halt dann auch Erinnerungen beschreibe. Und das war, glaube ich, so die erste Nummer, wo ich wirklich angefangen habe, mich auch mit meiner Vergangenheit dann, also biografisch zu arbeiten.
Ja. Und das ist ja dann ein bisschen fast deine Trademark geworden, ein bisschen dein Markenzeichen, dass du Nummern baust um persönliche Geschichten, persönliche Erlebnisse.
Also ich versuche aus einer Alltagssituation oder aus einer persönlichen Erinnerung dann was zu machen, was dann eine höhere, mehr Gültigkeit hat. Ja.
Und wie geht's dir dann beim Spielen selber? Bist du nervös vorher?
Ja.
Wirklich? Immer?
Es wird besser, also besser, ich weiß nicht, ob das überhaupt besser ist. Premieren sind furchtbar. Grauenvoll. Und jedes Mal denkt man sich, warum tue ich mir das an? Okay. Und dann gibt's immer wieder Vorstellungen, wo ich dann wirklich nervös bin. Was ich nicht mag, ist, wenn Kollegen drin sind.
Ja, das kann ich verstehen.
Das ist immer so, weil da will man besonders gut sein. Genau. Besonders gut sein wollen ist so schlechte Voraussetzung, um gut zu sein. mir sind am liebsten die ganz, ganz, ganz normalen Vorstellungen, mhm, irgendwo, wo nicht aufgezeichnet wird, wo niemand wichtiger, mhm, drinnen sitzt, mhm, und ja, wo man auch nicht, was Gott wie, den ganzen Tag sich drauf einstellt, sondern wo man vielleicht am Vormittag was anderes zu tun gehabt hat, irgendeinen, mhm, Weg, mhm, zu erledigen gehabt hat, dann kommt man ins Theater und spielt es. Und dann, mhm, sind das oft die besten Vorstellungen.
Ja. Hast du Rituale oder sowas?
Gehabt, Aberglaubengeschichten und so, mhm, furchtbar mühsam, mhm, wahnsinnig mühsam. Ich hab mir eine Zeit lang eingebildet, ich muss einen Nagel in der Tasche haben von dem Theater, wo ich gerade spiele. Was halt irrsinnig mühsam ist.
Wirklich?
Ja, ja. Weil es ist ja so, dass man ja viel früher schon dort ist, im Theater, mhm, einleuchtet und so weiter, mhm, dann hat man eh nur einen Zeitpuffer, mhm, auch, falls irgendwas passiert, dass man irgendein Stau ist auf der Autobahn, was weiß ich was. Und dann ist man oft Stunden schon vorher im Theater. Mhm. Und dann sitzt man in der Garderobe und isst das Catering auf oder irgendwas und dann bin ich meistens herumspaziert und habe versucht, hinter der Bühne oder irgendwo einen Nagel zu finden. Je verbogener dieser Nagel war, desto besser. Und ich hab das Gefühl gehabt, wenn ich dann spiele, habe ich ein Stück von diesem Theater in meiner Tasche und, mhm, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin nicht mehr konzentriert oder ich komme aus der Spur, dann greife ich hin und habe diesen Nagel als Rettungsanker.
Das ist total die gute Geschichte,
finde ich. Es ist eine super Geschichte, aber es ist super mühsam, weil dann habe ich mir noch einbildet, wenn ich einen Schrauben finde, ist das ganz schlecht. Ist ja,
jetzt
siehst du dann einen Schrauben, denkst du, nein, ich schaue nicht hin, jetzt liegt der Schrauben. Und wenn du einen Kannnagel, okay, findest, spürst du natürlich die ganze Vorstellung ohne diesen Nagel.
Ja, und hast immer ein schlechtes Gefühl.
Und hast ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt irgendwann reicht's und habe das einfach aufgehört damit.
Okay.
Ich habe aber noch so Nägel. Also es gibt noch so gebogene Nägel daheim.
Und wie hat das angefangen? Weißt du das noch?
Keine Ahnung.
Ja.
Keine Ahnung.
Aha. Aber es ist ja oft bei so Sachen. Ne? Und dann hat man das plötzlich und dann...
dann geht es auch nicht,
ja,
nicht mehr.
Ja,
dann brauchst du es
ja. Wir waren zuerst schon ganz kurz dabei. Du bist mit der Zeit dann aber immer wortlastiger geworden und immer stand-up-mäßiger. Hat sich das aus dir heraus so ergeben oder hast du Vorbilder gehabt, die an irgendjemanden orientiert? Ich weiß, du zitierst einmal Louis C.K. zum, mhm, Beispiel, wo ich mir gedacht habe, eigentlich jetzt, wo ist her, kann ich das, die, ja, Verbindungen sehen. Wie war es für dich? Hast du?
Ich glaube schon, dass gerade die amerikanische Stand-up Comedy, mhm, dann schon ein großer Einfluss war, weil das wirklich auch gute Leute sind. Also, mhm, weiß ich, Bill Burr und alle Leute, die es da gibt. Und Ricky Gervais oder, mhm, Gervais oder wie auch immer, ja, der ausspricht. Gervais. Und bin auch ein großer Fan von Louis C.K., was ja wahnsinnig schade ist,
dass der
so einen Blödsinn, mhm, macht, ne? Mhm. Ja. Ich sage immer, er hat eh gefragt. Aber es ist natürlich, geht gar nicht. Wir wissen, das geht nicht.
Natürlich.
Und, aber der hat wunderbare Nummern, mhm, wunderbare, mhm, Nummern gemacht, ja, und böse Nummern und. Ja, und das, da haben wir gedacht, das ist so weit gegangen, dass ich ja den Herrn Karl als Stand-up spiele. Ja.
Genau.
Und das fand ich dann eigentlich ganz interessant, weil man dachte, wir möchten den Herrn Karl machen, ja. Mhm. Das war aber eigentlich ausgehend aus der Arbeit von an Austrophobia, wo, mhm, ich da ein bisschen geschaut, mhm, habe, was ist die österreichische Seele und, mhm, so weiter, und, mhm, da kommst du nicht vorbei. Und,
ja,
an dem Herrn Karl. Und dann haben wir gedacht, ja, aber wie spielt man den Herrn Karl und kommt an diesem Qualtinger vorbei? Ja, mhm, der steht ja wie eine übermächtige Figur vor diesem Stück und wie übertrippelt man den? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht da mit einem grauen Arbeitsmantel in einem Magazin Dosen einschlichten, das auf das hat keiner gewartet. Keiner wartet auf das und ich auch nicht. Und hab halt, ich glaube sogar am Ergometer bin ich den Text so für mich, habe ihn beim Rad und habe ihn durchgesprochen und habe mir gedacht, hörst, eigentlich das meiste klingt ein bisschen wie Stand-up, der kennt ja genauso gut, das dem Publikum erzählen, anstatt diesem Lehrling, oder der ihm ausbilden soll eigentlich, ne, diesen Kumis oder was das ist. Kumis. Und dann haben wir gedacht, ich probiere es einfach wie ein Stand-up zu spielen, ohne irgendwas. Ich sage einfach nur den Text. Und das hat dann funktioniert, bis auf die Geschichten mit der Chefin oben, wo er mit der Chefin oben spricht, das funktioniert. Und dann haben wir gedacht, okay, das opfere ich und habe dafür eine Möglichkeit, dem Qualting auszuweichen.
Ja.
Weil das ja eigentlich fast der Originaltext ist, mit ein paar Kürzungen und ganz leichten Adaptionen, aber in dieser modernen Form des Stand-Ups.
Ja.
Und so habe ich das Gefühl, für mich funktioniert es. Es gibt sicher Leute, die sagen, so geht das nicht, aber nein, ich finde, das funktioniert.
Nein. Also ich finde, es wirkt total frisch dadurch und ich finde, da kommt total eben der Sound, von dem ich zuerst gesprochen habe, der kommt da total durch und ich finde, das passt total gut. Also es wirkt halt extrem authentisch und dadurch nur ein bisschen beklemmender.
Also ich habe das Gefühl, das ist ein Glücksfall, dass das aufgeht. Ja,
total.
Ja. Und es ist beim Grünmantel ähnlich gewesen, weil ich auch gesagt habe, also erstens kann ich es nicht, ich bin ein ganz schlechter Parodierer oder Nachmacher, ich konnte es überhaupt nicht. Ja. Außer in Hans Moser, aber ich glaube, der Hans Moser gehört zu... Der gehört zur Staatsbürgerschaft
dazu. Genau. Ja.
Wahrscheinlich gibt es diese Prüfungen, weißt du, wenn du die Staatsbürgerschaft haben willst, Hans Moser nachsprechen können. Und dann haben wir gedacht, nein, ich will den nicht tirolerisch machen, denn das geht gar nicht, dass ich den nachmache. Und trotzdem... Und das hat aber auch mit Sprachrhythmus zu tun. Und das ist beim Herrn Korl auch so. Weil manchmal sagen wir schon Leute, das klingt wie der Qualtinger, aber die Sprache ist es. Der Sprachrhythmus.
Ja.
Und genauso beim Grünmantel ist es nicht, dass ich den Grünmantel nachmache, aber durch die Art, wie die Worte gesetzt sind, wie sie hintereinander kommen, wie es geschrieben ist, wie die Grammatik ist, entsteht was Grünmantelsches.
Ja, genau.
Auch
genau.
Wenn man nicht versucht, den jetzt
zu
machen.
Ja. Und du hast ja eben, jetzt waren wir schon bei Qualtinger, Grünmantel, du hast einmal ein Woody Allen-Stück inszeniert.
Ja, was habe ich denn gemacht? Tod und Gott.
Genau, am Volkstheater.
Ja.
Genau. Und das sind schon, du setzt dich dann schon immer wieder mit so Leuten bewusst auseinander.
Ja, das ist ein bisschen Ahnenpflege.
Weil das, ich habe jetzt schon mehrere so Interviews geführt und so, und das habe ich so in der Form aber bei niemandem entdeckt, dass man das wirklich so konzentriert macht und dann auch was auf die Bühne bringt davon. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Hast du noch andere so Säulenheilige?
Müssten wir mal schauen. Aber das Grünmantel war ein großes Bedürfnis von mir, das weiß ich nur. Weil ich habe das, eine der ersten Sachen war der Oblomov, den ich gesehen habe von ihm. Und das war so wunderbar. Und da bin ich irgendwann einmal später, wie ich ihn dann kennengelernt habe, schon den Grünmantel, habe ich zu ihm gesagt, du Otto, glaubst du, dass ich den Oblomov, dass ich den spielen kennt? Und er hat gesagt, wer, wenn nicht du?
Wirklich?
Ja, und das war ein Auftrag, sozusagen. Ja. Und dann habe ich das dann irgendwann einmal gemacht. Schaut, dass er es nicht mehr gesehen hat. Aber sein Sohn hat es gesehen, der Florian Grünmantel, und der hat auch ein bisschen dann auch noch gegen Ende dann noch ein paar Tipps gegeben und so, das war ganz gut. Von wegen Regie, also der hat schon ein bisschen zugeschaut.
Okay.
Und jetzt denke ich gerade nach, wen man noch ehren könnte, Nestor natürlich, ne? Nestor ist ja natürlich auch einer, der in dieser Linie ist, Horvath, ich habe die Geschichten aus dem Wienerwald einmal inszeniert, also das sind schon auch, Sachen, die reinspielen, also wo man sagt, da gibt es eine Blutbahn, eine direkte Blutbahn von Qualtinger zurück zum Nestroy.
Ja. Und das beschäftigt sich natürlich alles so im Kern eben, du hast das ja schon angesprochen, mit der österreichischen Seele. Das ist ja sowas ganz Zentrales eigentlich im Kabarett.
Kommt das immer wieder vor.
Und du hast ja jetzt durch Austrophobia, das hast du ja selber schon gesagt, und durch den Herrn Karl hat jetzt da einfach sehr intensiv damit beschäftigt. Kannst du sagen, worauf bist du gestoßen, wie du das destilliert hast? Oder wenn ich dich jetzt ganz konkret zum Beispiel fragen würde, kannst du die österreichische Seele in drei Worten beschreiben? Oder welche drei Worte wären die wichtigsten, wenn man die österreichische Seele so beschreiben möchte?
Es gibt sie nicht.
Okay.
Es gibt sie
nicht. Sind vier Worte.
Vier Worte, aber ich weiß, was
gibt's nicht.
Gibt's nicht. Das sind zwei Worte. Man kann sie nicht einmal in einer Negation beschreiben. Nein, auf was ich draufgekommen bin, ist, dass es eben dieses typische österreichische Verhalten, dass das überbewertet ist. Ich glaube, dass
bist das du der rein, Meinung? Ich nehme ich,
also das ist rein menschliches Sinn. Ich glaube, wir kokettieren damit.
Genau,
wir kokettieren damit Gefühl. Und ich glaube, zu sagen, das ist typisch wienerisch, ist sogar eine Art von Entschuldigung und Rechtfertigung.
Ja, total.
Und ich glaube, es geht nur um richtiges Verhalten, falsches Verhalten, gemein sein, bös sein, lieb sein. Und das sind Sachen, die über Grenzen hinweggehen.
Das ist ich überlasse die Expertise total dir in dem Fall, aber es ist sehr stark mein Gefühl, dass das was fast ein bisschen konstruiert ist, diese sogenannte österreichische Seele.
Es wird damit kokettiert, es wird darin gesuhlt, man klebt sich da eine Marke drauf, die schon stimmt, aber die für andere auch stimmt.
Ja, eben.
Genau. Also Arschlöcher gibt's überall.
Ja. Ich glaube, da ist man sogar ein bisschen dort, wo wir vorher gemeint haben, wenn es sehr persönlich ist, ist es allgemein gültig. Und ich finde, das, was man in der Wiener und der österreichischen Seele so vermutet, das gibt's überall, nicht eigentlich.
Ja. Ja. Schön, dass du das auch so siehst, weil das war meine, auf das bin ich draufgekommen, auf der Suche nach der österreichischen Seele. Dass es gibt die Seele. Ja, aber wahrscheinlich, glaube ich einmal schon, ja. Aber die hört nicht an der Grenze auf, ja.
Wir nehmen gerade auf in der ersten Woche des vierten Lockdowns. Wie zufrieden bist du mit dem Krisenmanagement?
Ich glaube, wenn es da einen gibt, der dann zufrieden ist, dann hat er irgendwann eine Nebenwirkung von irgendeiner Spritzen. Natürlich kann man nicht zufrieden sein und ich bin, wie gesagt, verärgert.
Ja.
Man ist verärgert, dass man verärgert und fast schon, man resigniert ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, das ist schon auch interessant. Was interessant ist, ist, das Gefühl ist von Lockdown zu Lockdown ist es verschieden. Es ist nicht immer das gleiche Gefühl. Ich habe es noch nicht so genau für mich analysiert, wie es jetzt ist, aber jetzt hat sowas eben, was Resignierendes schon.
Schon, irgendwie, so was Überdrüssiges.
Ja, jetzt so. Will ich nicht mehr.
Ja, genau.
Der erste Lockdown war ja fast spannend.
Ja, finde ich
auch. Oh, puh. Ja, keine Leute auf der Straße und ich muss nicht auftreten.
Ja,
das war
genau.
Das erste, ich war mitten in einer Tour, mitten in einer Österreich-Tournee und war aber schon in der Phase, wo ich schon müde war, man gedacht habe, 20 Vorstellungen, also wo man schon so Stricheln macht und dann sagt, nur so viel. Und auf einmal, aus.
Ja.
Urlaub, juhu.
Ja.
Und das ist aber schnell gewichen, dieses
Gefühl. Ja, dann, genau. Es war, ich finde auch, es war fast so ein bisschen ein Abenteuer am Anfang und man wusste, wie wird das jetzt, geht das überhaupt und so weiter. Ja.
Aber da ist man davon ausgegangen, im Herbst ist das vorbei.
Genau, genau. Kannst du dem Ganzen trotzdem irgendwas Positives abgewinnen jetzt noch?
Ich habe die Sonderstellung, dass ich ja im Lockdown in Pension gegangen bin. Am 1. Mai bin ich...
Am Papier, oder wie? Bist du am Papier in Pension?
Am Papier in Pension, ja.
Ah, wirklich?
Ja, ich bin 65, am 1. Mai geworden, 20, 1. Mai, nein, 21. Also ich bin im zweiten Lockdown in Pension gegangen. Genau, im zweiten Lockdown. Nein, da war gar kein Lockdown. Man merkt, ich bin ein bisschen alt und red Blödsinn. Jedenfalls bin ich jetzt in Pension. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich in Pension gehe, dann belohne ich mich mit so einem, wie heißt das, Sabbatical. Ja,
okay,
also, dass ich mal vielleicht nicht ein ganzes Jahr nichts mache, aber ein halbes Jahr nichts mache. Und das ist eben ein Jahr vorher dann gekommen praktisch, dieses Sabbatical. Aber wie das so ist mit Sachen, wenn man es nicht selber entscheidet, sind es nicht so leimend. Und vor allem, ich hätte das verbunden mit Herumfahren, einfach mich irgendwo in einen Zug setzen, irgendwo hinfahren in eine andere Stadt.
Ja.
Einfach spontan. Und das geht natürlich in Pandemiezeiten nicht so einfach.
Ja.
Ja. Und deswegen kann ich dieser Pandemie nur eigentlich nichts Positives abgewinnen. Außer, dass ich jetzt einmal, auch das ist nicht positiv. Ich habe zum Kochen angefangen. Also wirklich dann halt so die Kochbücher, die man eher so gekauft habe, weil es schön bebildert waren, habe jetzt auch angefangen halt so nachzukochen, immer wieder Sachen. Aber dann das Negative dran ist, dass man halt zunimmt, ja. Und natürlich auch in der Pandemie nicht allzu viel Sport macht. Jetzt bin ich eh schon so bedient mit körperlich durch die kaputten Knie und so. Also es ist eigentlich alles. Es ist nichts. Ich finde jetzt nichts Positives.
Ja. Mhm. Wie hast du dann die Zeit verbracht? Du hast gekocht?
Ich habe gekocht, ich habe im ersten Lockdown am Herrn Karl gearbeitet, also das habe ich den Text lernen können, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Ich habe komischerweise gar nicht so viel gelesen, weil man dachte, ich werde viel lesen und ich weiß nicht warum, vielleicht lese ich gerade die falschen Bücher, aber ich wäre so schnell müde. Also ich weiß, ich habe noch vor einigen Jahren den diesen gesamten Knausgard gelesen.
Ja. Das ist dieser Schwede oder Finne? Ist das?
Norweger?
Oder Norweger? Ja, genau.
Ich weiß auf jeden Fall. Ja. Also Mein Kampf heißt das. Ja.
Genau, ja.
Und das sind sechs dicke Wälzer und man muss sich da wirklich durchkämpfen, aber es ist so wunderbar gut geschrieben und so interessant gewesen. Und das habe ich noch geschafft irgendwie. Das habe ich so in einem, das war mein letzte ganz große Leseleistung. Das habe ich wirklich in einem durchgezogen. Und jetzt hänge ich seit langer Zeit an der letzten Juli C. Buch, was ja eigentlich schnell zu lesen sein müsste.
Über Menschen?
Ja, und jetzt bin ich schon so weit, dass ich es nicht mehr weglegen kann, da muss man es fertig lesen, aber irgendwie macht man keinen großen Spaß. Vielleicht liegt es am Buch oder vielleicht ist es auch zu knapp an dem, was gerade passiert, weil die ja auch die irgendwie Pandemie beschreibt, in einem, am Land oder im, weiß nicht, wo das ist, Potsdam oder wo. Brandenburg, ja, wurscht. Und nebenbei lese ich nur Sarah Wagenknecht, wo ich am Anfang fand ich sehr faszinierend, dieses Buch. Jetzt geht's mir auch schon am Nerv. Also da habe ich die zwei Bücher, die ich nicht fertig kriege.
Das ist furchtbar.
Also ich frage vielleicht liegt es aber auch an der Pandemie. Vielleicht liegt es, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann oder dass man nur mehr blöd da sitzt. Und ich schaue halt natürlich so wie viele andere Menschen Netflix und Amazon Prime. Und selbst das ist mir schon zu anstrengend. Jetzt schaue ich nur mehr dumm auf The Zone Fußballmatches aus der zweiten Liga von irgendwo. Ja.
Okay, also ich frage an dieser Stelle dann eigentlich meistens noch eben Büchern oder Serienempfehlungen, aber
oh ja, Serienempfehlungen kann ich schon geben. Ich bin großer Fan von Broadchurch, finde ich super, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich vergesse dann immer, was mir so wahnsinnig gut gefallen hat. Ich meine, ich bin auch in The Crown, bin ich reingekippt.
Wo ja, das wirklich, sagen so viele, ich habe es nicht gesehen.
Ja, wirklich, weil ich mir auch gedacht habe, alle haben gesagt, The Crown, gesagt, was interessiert mich das Leben dieser Adeligen? Das geht mir so am Dings vorbei. Und dann bin ich irgendwann einmal, bin ich eingestiegen und es ist wirklich ganz, ganz groß.
Ja.
Ganz groß, großes Kino, super gespielt, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen und super aufgenommen. Also das ist wirklich großes Kino, großes Kino. Aber noch gibt so viele Serien, die mir angeschaut habe und die mir alle gut gefallen haben. Dann manche, also ja, das weiß man, Homeland war ein großer Fan, da gibt es dann immer wieder Staffeln, die dann ganz schwach sind. Und dann da fängt sich das wieder Mad Men sowieso.
Ja, natürlich.
Diese Geschichte von der Werbebranche.
Genau.
Dann natürlich eh klar, Sopranos, was mir, Sopranos, The Wire, alles, also natürlich alles angeschaut. House of Cards.
Ja, genau. Bist du immer nur so ein bisschen frankophil interessiert eigentlich auch?
Ja, aber die sind bei Filmen nicht so toll, finde ich. Also die finde ich komischerweise, also ich habe mir auch Marseille angeschaut mit dem Gérard Depardieu, es ist nicht so gut.
Okay. Ist die Zeit des französischen Films ein bisschen vorbei?
Ja, das ist vorbei, Naja, da darf man auch nicht so streng sein. Es gibt dann immer wieder ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Aber natürlich diese ganz große Epoche von Godard, Truffaut, was da war, Eustache und wie die alle geheißen haben. Das ist natürlich vorbei. Aber es gibt schon immer wieder, mir fällt jetzt gar nichts ein, aber es gibt dann tolle Filme auch
von denen. Ja. Googlest du dich selber?
Ja, natürlich.
Natürlich, zu schauen, sagst du?
Okay. Ja, um zu schauen, ob es mir wirklich gibt. Aber manchmal hat man das Gefühl, man existiert gar nicht. Und na, ich google dann immer auf News. Eigentlich hauptsächlich, um zu sehen, ob irgendwas steht, ob irgendwas erschienen ist oder so.
Liest du Kritiken?
Ja. Ja, leider. Aber ich glaube, jeder, der es behauptet, der liest keine Kritiken, lügt.
Ja.
Glaube es nicht. Und mir geht es, glaube ich, so wie jedem, ich kann mich über jede schlechte Kritik viel mehr ärgern, als dass ich mich freue über gute Kritik. Ja. Das ist halt so. Und ich merke mir schlechte Kritiken jahrzehntelang.
Ja.
Also ich könnte zitieren. Ja. Ja.
Vergibst du im Fall des Falles, wenn es mal wirklich negativ wäre?
Ob ich vergebe?
Vergibst dem? Du, ja, oder tragst du diesen Groll dann mit?
Nein, es gibt... Also erstens einmal bin ich schon sauer und dann gibt's nach einer gewissen Zeit, wo das dann vorbei ist, wo die Wut weg ist, dann gibt's ja manchmal so, dass man sagt, eigentlich ist ein bisschen was Wahres dran.
Ja. Ja.
Und dann gibt's aber auch die Fälle, wo es einfach nur bösartig ist, wo man weiß, das ist jetzt persönlich. Und das vergebe ich nicht. Also dann gibt's, da bin ich einfach dann Feind. Da habe ich eine schwarze Liste, da steht dann diese Person drauf.
Okay.
Und dann denke ich mir, Österreich ist klein genug, die kommt nochmal in meinen Kosten, die
Person. Und generell, wie informierst du dich generell über das Weltgeschehen?
ORF.at, Standard.at. Das ist das Erste, was ich anklicke in der Früh, ist ORF.at. Und dann klicke ich rüber auf Standard.at, das ist meins. Und wöchentlich abonniert den Falter und Spiegel.
Ah ja.
Und Spiegel ärgere mich jedes Mal, dass ich nicht dazu komme zu lesen.
Das kenne ich. Ja.
Und dann liegt er am Klo, und da kommt schon der nächste Spiegel drüber. Ja, dann ist
genau. Was, ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Warum müsst ihr jetzt nachdenken? Ja, es ist schon Standard.at, weil ich dann immer weiter in die Kommentare reinschaue und so weiter und in die Foren reinschaue. Das ist eigentlich die ich am meisten verwende. Ja.
Schreibst du selber Kommentare? Hast du schon jemals?
Ja, ich hab's mir selber verboten. Weil man immer schnell mal was reinschreibt, vor allem wenn man dann vielleicht auch einmal alkoholisiert ist oder so. Wenn es einmal abgeschickt ist, ist es weg.
Ja, ja.
Und da habe ich schon ein paar Sachen geschrieben, die dann
gedacht habe. Aber du bist sicher nicht zu erkennen, oder? Bist du mit Witterseck?
Nein, bin nicht zu erkennen, aber die es verwalten, erkennen es ja.
Ach so, ah so.
Und ich habe mir gedacht, wenn ich zum Beispiel schimpf auf eine Standardkritikerin,
ja, das so schlau ist auf lange
Sicht. Geht dann zum Foreign-Manager und sagt, wer ist denn das eigentlich?
Ja, verstehe.
Das ist ganz nicht gut. Okay. Na, und es ist auch prinzipiell, finde ich, ich habe gesagt, nein, das bringt nichts. Und wenn ich originell sein möchte, dann habe ich mein Programm dazu.
Eben.
Also warum soll ich das herschenken?
Genau, das denke ich mir nämlich auch. Und vor allem, es ist emotional immer extremer Aufwand eigentlich, der sich nicht ausdrückt
im Endeffekt. Aber das darf man gar nicht sagen, weil ich klaue natürlich hin und wieder Sachen. Weil so manchmal sind ja originelle Sachen
drinnen. Aber du ironisierst dann das, was du da findest.
Nein, aber wenn eine gute Formulierung ist, dann fladere ich die schon auch, okay. Weil das ist, finde ich, legitim, weil es ist ja nicht geschützt.
Na klar.
Und wenn sich da nicht zu erkennen gibt, dann nehme ich ihm das weg. Nein, aber das kommt halt eher so vor, nicht für meine Programme, aber dann für so Sachen wie Tafelrunde oder wenn irgendwo einmal ein Gag ist oder eine gute Formulierung, dann nimmt man die gerne mit.
Okay.
Also danke an die anonymen Co-Autoren.
Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Das muss jeder für sich persönlich beantworten. Die wichtigste Sache, die man nicht lernt in der Schule? Ich glaube, dass das die große Aufgabe für jeden ist, ist es, mit seiner eigenen Endlichkeit umzugehen. Also das ist das, glaube ich.
Okay.
Das ist das eigentlich, was das Wichtigste ist, aber ich glaube, das schafft man ja eh nicht. Also es ist ja so witzig, dass wir alle jeden Tag leben und uns aufregen und das machen und dabei wissen wir alle, sterben werden. Ja? Also das ist ja fast liebenswert am Menschen, dass er dann trotzdem noch so viel Energie aufbringt.
Hast du selber Lehrer gehabt in der Schule, die inspiriert haben, so ein bisschen über ihr Fach hinaus?
Leider nein.
Na?
Leider nicht, also im Gymnasium nicht. Mhm. Und dann natürlich beim Lecoq, wenn man das als Schule hernimmt, in höchstem Maße. Also vor allem war da ein Lehrer in der Schule, das war Philippe Collier, der war ganz eine große Inspiration für mich. Mhm. Das war auch jemand, der mich gefördert hat. Also der, auch wenn die anderen Lehrer gesagt haben, ich weiß nicht, der Witteseck, der hat so große Schwankungen. Und der hat gesagt, das war auch derjenige, wenn wir kurz einmal geredet haben, wegen lustig sein. Mhm, ja. Weil ich wollte ja nicht lustig sein. Aber ich habe dann halt irgendwelche Improvisationen gemacht und habe es eigentlich ernst gemeint und die Mitschüler haben gelacht drüber. Ja. Mir war das eher peinlich. Ja. Und ich finde ja, Komiker sein ist ja auch ein bisschen peinlich auch. Mhm, ja. Mhm. Und der Philippe Collier war der Erste, der gesagt hat, ich habe eine, wie heißt das, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt auf Französisch. Egal, aber der hat mir gesagt, dass ich eine komische Kraft habe. Ja?
Ah ja. Ja. Mhm. Mhm. Eine komische Kraft, ist eine gute Formulierung.
Eine komische Kraft, ja. Und ich habe aber das falsch übersetzt gehabt, weil ich glaubt habe, ich habe ein komisches Gesicht, sagt er zu mir. Ja? Und ich habe mir gedacht, na super, ja.
Okay, und wie bist du da drauf gekommen, was er wirklich gemeint hat?
Ich glaube, Vis-Comica, ja, Vis-Comica heißt es. Gar nicht Französisch, sondern Latein ist es. Ich habe eine Vis-Comica, glaube ich. Und ich glaube, Vis-Comica heißt komisches Gesicht. Dabei ist das komische Kraft. Und ich habe mir gedacht, zu kleiner Mund, zu große Nasen, bämisches Gesicht, das, Schlitzaugen.
Okay.
Ja, aber Vis-Comica, genau, heißt es, glaube ich. Und der hat aber gemeint über komische Kraft. Das heißt, der hat entdeckt, dass wenn ich was mache, ich kann Leute zum Lachen bringen.
Mhm,
und das ist etwas, glaube ich, das entweder man hat's oder man hat's nicht.
Ja, ja.
Ich habe es ja nicht einmal absichtlich. Also ich wollte es ja gar nicht. Ich wollte ja nicht komisch sein. Ich wollte ja ernst. Ich wollte ja ernst sein. Also ernst genommen werden.
Mhm,
ich sage, ich bin Komiker, ich nehm die Komik ernst, ja.
Okay. Okay. Stehst du nach wie vor so dazu, dass du dir denkst, eine ernsthafte Karriere hätte da was gehabt?
Ja. Mhm. Und ich finde manchmal natürlich steht einem das im Weg. Also ich glaube, das ist ja, darunter leidet jeder Komiker, dass er das Gefühl hat, die Komik oder das Talent zum Komischsein versperrt einem auch dann natürlich andere Wege, ne? In ernstere Geschichten hinein. Obwohl das ist ja auch schon mittlerweile eine Binsenweisheit, dass man sagt, nicht? Komiker sind eigentlich ein sehr ernster Mensch oder traurige Mensch und so weiter. Mhm. Ich glaube, ich bin durchschnittlich depressiv wie alle anderen, ja. Aber das Interessante ist ja zum Beispiel, ich kann mich erinnern, irgendwann einmal hat Jack Lehrmann, glaube ich, irgendeine Rolle gespielt, eine ernste Rolle, und alle haben gesagt, Wahnsinn, dass der das kann. Und dabei finde ich, selbstverständlich kann der das. Ja. Also es sind eher die ernsten Schauspieler, die zu schätzen wissen, was Komik bedeutet und wie schwer das ist, komisch zu sein.
Genau, so hört man es auch immer wieder.
Ja. Die sagen immer, das ist viel schwieriger. Ja. Mhm. Die Leute glauben aber, ein Komiker, das ist, der ist halt lustig. Ja.
Genau. Das ist doch auch immer noch so eine Geschichte, glaube ich, bei den Golden Globes, oder? Dass der beste Film Drama ein bisschen mehr zählt als der beste Film Comedy.
Ja. Aber ich glaube, wer hat das gesagt? Glaube ich, Woody Allen, der Komiker, sitzt am Katzentisch, oder irgendwo.
Worüber kannst du selber lachen?
Über Situationen kann ich manchmal gut lachen. Also mich überrascht mein Lachen meistens, ja. Also ich glaube, das ist ja was, Lachen ist was. Also ich kann auch dann über irgendwas dann auf einmal lachen, das ist dann sehr angenehm.
Mhm.
Ich kann sehr tief unter Niveau lachen. Ja, ich habe das sehr gern und bin natürlich, finde es sehr schade, ich bin einer der Opfer von dieser vom PC, ja. Weil ich aber auch wirklich der Meinung bin, dass sich Humor sehr oft an dieser Grenze abspielt.
Ja.
Und die lustigsten Sachen sind immer knapp an der Tabugrenze und an der Überschreitung. Mhm. Und ich kann mich absolut amüsieren, wenn ich mit irgendjemandem zusammen bin. Man weiß, man ist im geschützten Raum und ist wirklich geschmacklos und unkorrekt. Das habe ich ganz gern.
Ja.
Aber es ist auch ein bisschen wie ein Ventil, weil gerade je mehr man verpflichtet ist, das eben nicht zu sein auf der Bühne zum Beispiel, also wirklich Witze auf der Bühne, Pointen sind ja schon fast verpönt, ja. Also Schlusspointe und Blackout ist ja schon ein aussterbendes, eine aussterbende Gattung in der Kleinkunst. Und da man das nicht mehr so wirklich darf, und man muss natürlich in Frauen fragen und. Und ich bin sowieso dauernd unter Beobachtung, auch in der Familie. Ich lebe nur mit Frauen zusammen. Das heißt, ich werde sofort gemaßregelt. Es ist wirklich Dirty Old Man und alter weißer Mann und so weiter. Ja,
ganz schlimm. Ja. Bei welchem Film, kannst du dir an irgendwas erinnern, bei welchem Film oder so hast du das letzte Mal wirklich lachen müssen?
Ich weiß nicht, wann ich geweint habe. Ich habe geweint beim Zimmer meines Sohnes von Nanni Moretti. Bei dem Film habe ich geweint. Da habe ich so geheult, dass ich dann nicht mehr aufgehört habe. Also wirklich durchgeheult fast. Wenn man gedacht hat, die holen jetzt irgendwie die Rettung oder was. Oder. Aber so laut gelacht, kann schon sein bei irgendeiner Serie. Gelacht sicher bei Stand-Ups, wenn es bei so Netflix-Specials. Habe ich sicher bei Ricky Gervais oder so, habe ich schon sicher gelacht. Ja.
Und sowas schaust du schon regelmäßig, mehr oder weniger?
Ja, es ist gerade zu wenig, finde ich. Man hat die schnell durch, die guten, finde ich.
Ja, das finde ich eigentlich auch.
Ja, das hat eine Zeit lang, so gab es sehr viel.
Genau.
Und jetzt habe ich so das Gefühl, vielleicht schaue ich ja nicht.
Ja.
Oder ich schaue mir da nicht irgendwas an, was ich nicht kenne. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass irgendwie das stagniert ein bisschen.
Ja, finde ich eigentlich auch. Weil es hat eine Zeit lang geheißen, es gibt so viel, aber so viel ist es eigentlich gar nicht, finde ich auch. Ja. Was ist das beste Konzert, das du jemals gesehen hast?
Prince, Sign of the Times, in der Stadthalle.
Okay, eindeutig.
Eindeutig. Da gab es noch viele andere gute Miles Davis-Konzert, wunderbare Tindersticks, alles, aber schlechte Prince-Konzerte auch gesehen. Aber das Sign of the Times Konzert war sowas von jenseitig.
Okay. Und gibt's irgendwelche Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, wo du aber Schwierigkeiten hast, das zuzugeben?
Also ich habe zum Beispiel, ich finde aber nicht super zum Beispiel. Was ist, das wäre so die übliche Art.
Also ja.
Finde aber gut. Nein, ich finde aber schlecht. Ja.
Okay.
Ich kann es komischerweise eher über das Negative definieren, was andere gut finden. Ich finde The Queen schrecklich. Stehe ich relativ allein damit da. Also ich finde das zu bombastisch und zu, mir geht das am Nerv.
Ja,
Meine Frau liebt Mercury und Queen, also da haben wir große Auseinandersetzung. Ich liebe alles von Bob Dylan. Bob Dylan ist Gott für mich.
Ja.
Und wenn was rauskommt, kaufe ich mir die Platte, ich kaufe mir die CD und höre es auf Spotify die ganze Zeit. Also
echt?
Also wirklich die letzte Rough and Rowdy Ways hat mich durch die Pandemie getragen bis jetzt. Also das ist wirklich eine super, super Platte. Ja, großer Bob Dylan-Fan. Bob Dylan live, Katastrophe.
Ja, ich weiß, leider.
Zweimal gesehen. Es ist so erbärmlich.
Das jetzt zweimal gesehen und das zieht dann gar nicht mehr so hin irgendwie.
Ja. Na, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Schönes Jardé-Konzert gesehen. Und ist doch sowas, das ist so Musik, die so meine, das war so die 80er Jahre, 90er Jahre in Wien, die Clubszene und wie das alles so, das verbringt man, das verbindet man schon mit Jardé und mit dieser Art von Musik.
Ja. Es gibt, das ist also eine klassische Frage, aber die würde ich dir jetzt gern stellen, wenn du Musik machen würdest, was würdest du für Musik machen?
Wenn ich singen würde, würde ich Chansons singen. Mhm. Wenn ich Instrument spielen würde, würde ich wahrscheinlich Jazz-Saxophon spielen.
Okay. Ja, das kann ich mir aber eigentlich vorstellen, ja. Für welche Eigenschaft hast du schon am öftesten Komplimente bekommen?
Man kriegt nicht so viel Komplimente, oder? Ja, das eh nur beruflich, dass es ein schöner Abend war, dass die Leute bedankt haben.
Ja.
Was ich aber sehr, immer sehr gut finde. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, und ich kenne das auch von mir, die so nicht trauen, zum Künstler zu gehen und sich zu bedanken. Und ich freue mich jedes Mal, weil das natürlich was anderes ist, weil dieser anonyme Applaus natürlich eh toll ist. Aber wenn dann jemand kommt und ich sage, das finde ich jedes Mal toll. Und ich bin selber bei mir drauf gekommen, ich habe dann irgendwann einmal nach einem Konzert von den Stranglers den Chef von denen, den Sänger im Europa, ist da ganz allein gesessen. Und ich war gerade in dem Konzert und der ist dort gesessen und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich hin und sage ein bisschen. Und aber habe damit gerechnet, dass der sagt, fuck off. Und habe mir gesagt, ich möchte nur sagen, so. Und er hat gesagt, wirklich? Und es waren so wenig Leute, weil die waren gerade im absteigenden Ast, die Strangers, die waren nicht, aber ich habe es noch gekannt von. Und bin dann, habe mit dem einen Abend verbracht und wir haben uns nett unterhalten. Und dann haben wir gedacht, man soll das Risiko eingehen, auch auf die Gefahr, dass der andere sagt,
Ich habe einmal gehört unlängst, man soll Komplimente einfach machen.
Ja.
Man sollte nicht überlegen, man sollte Komplimente einfach machen, wenn es einem einfallen oder wenn man es ernst meint.
Ja. Finde ich auch. Auch wenn man dann komisch dann dasteht vielleicht.
Ja,
oder der andere so reagiert, kann er manchmal komisch reagieren, der andere.
Ja.
Aber das muss man in Kauf nehmen, ich finde, das gehört sich.
Ja. Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ehrlich oder nett?
Ja.
Also ich wähle immer den Weg, nett zu sein.
Ja.
Ich bewundere die Leute, die das können. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ich finde, ehrlich zu sein oder zum Beispiel jemanden ehrlich zu kritisieren, ist mir oft viel zu intim. Das heißt, Nettigkeit ist, finde ich, eine viel unverbindlichere Art, mit Menschen umzugehen.
Ja. Gibt's irgendetwas, von dem sehr viele Leute auch in deinem Umfeld sehr begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Also nicht, was mich betrifft, überhaupt begeistert sind von etwas.
Genau.
Formel 1 zum Beispiel.
Ja.
Formel 1 ist mir völlig fremd, wie sowas. Nicht einmal 5 Minuten würde ich meines Lebens würde ich mit Formel 1 vergeuden.
Ja, ich schaue das auch nicht. Ne?
Ja.
Aber du spielst Tennis, schaust du es auch?
Ich spiele nicht mehr, weil ich also jetzt nicht mehr kann, Gottes, weil meine Knie nicht mehr mitmachen. Was sehr schade ist, weil das Schöne am Tennis war natürlich auch das Socializing und die Nachbesprechungen. Ja. Oder wie man sagt, die dritte Halbzeit. Aber ich schaue nach wie vor Tennis, ja. Ich schaue nach wie vor Tennis, habe auch jetzt geschaut, da in Turin, da die ATP Finals. Interessiert mich nach wie vor, ja.
Trifft man irgendwann keinen neuen Menschen mehr oder nur mehr solche, die so ähnlich sind wie die man schon kennt?
Ja, dadurch, dass man sich ja immer in denselben Bereichen bewegt und das wird mit dem Alter auch immer enger. Und ich habe auch das Gefühl, man bewegt sich in einer großen Stadt wie in einem Dorf, wenn man ja doch nur immer gewisse Punkte abklappert, ist es schon so, dass man das Gefühl hat, man ist in einem ewigen Déjà-vu drinnen. Ja, man lernt Leute, aber ich glaube, das ist schon auch eine Alterssache. Ich lerne jemanden kennen und denke mir, das kennt die Art, wie der tickt. Das ist, es ist, überrascht mich.
Ja.
Kaum etwas.
Und was fällt dir bei anderen Menschen so als erstes auf?
die Sprache, wie sie mit mir reden, wie das auf mich zukommt, was sie transportieren damit. Das ist das Erste eigentlich, was also weniger die Optik als die Akustik. Mhm.
Warum glaubst du, bist du erfolgreich geworden und so viele andere nicht?
Ich glaube, ein Grund ist sicher, dass ich sage das jetzt ein bisschen kokett, nichts anderes kann. Ja? Aha, das heißt, ich muss es machen. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, auf andere Talente zurückzugreifen. Ich glaube, Sache bei vielen Leuten, die zum Beispiel viel können, ist, dass sie sich dann auch die Möglichkeit haben, wenn es dann die ersten Probleme gibt, dann auf ein anderes Gebiet abzubiegen. Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Das heißt, aber auch mit diesem bisschen mit dem Rücken an der Wand zu spielen und zu arbeiten, vermittelt aber auch, glaube ich, dem Publikum eine gewisse existenzielle Notwendigkeit und das macht es glaubwürdiger vielleicht.
Okay.
Sag ich jetzt einmal so. Weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl. Der muss das machen, ja. Und dann schaut man sich, glaube ich, lieber an, weil da geht es ein bisschen um Leben und Tod.
Okay. Ja. Es ist eine gute Erklärung, finde ich. Ja. Aber du hättest wahrscheinlich auch nichts anderes machen wollen, oder?
Innerhalb dieses Gebiets, das ich da, in dem ich bewege, möchte ich schon hin und wieder was anderes machen. Also zum Beispiel dann nicht mehr auftreten oder inszenieren oder nur mehr schreiben zum Beispiel oder so. Also da, aber jetzt ganz was anderes könnte ich nicht. Also wäre nicht, also auch jetzt bin ich schon zu alt, aber ich wäre auch in jungen Jahren nicht fähig gewesen, am Bau zu arbeiten oder irgendwas. Oder ich habe ein paar Mal, um Geld zu verdienen, habe ich Jobs angenommen, die habe ich 2-3 Tage ausgehalten, dann bin ich gegangen. Ich kann auch niemanden über mir haben. Also ich habe ein großes Autoritätsproblem. Ich merke das schon im Theater, wo das zeitlich begrenzt ist, aber kaum habe ich irgendeinen Direktor über mir, merke ich schon, wie der Säge an seinem Stuhl säge, wie den absageln möchte. Okay. Ich weiß nicht warum. Und das spüren die aber auch natürlich.
Verstehe. Aber so gesehen eigentlich, eigentlich irgendwo auch klar, aber so, wenn man die Möglichkeit hat, dann findet man halt einen Bereich, wo der passt für einen. Und für die passt es dann.
Das passt schon, schon gut, ja. Ja, da habe ich schon das Glück. Also ich habe nicht das Gefühl, ich schwänze irgendwas anderes. Sondern das ist das, wo ich halt da, also das ist schon etwas, wo man froh sein kann, dass das gibt und wo man auch sagen kann, das ist ein bisschen auch mit einem Glücksgefühl verbunden, dass man sich in irgendwo auch in der Gesellschaft halt seinen Platz findet, wo man eine Funktion hat, weil das will man ja doch.
Ja,
ich glaube schon, dass jeder Mensch, dass man eine Funktion erfüllen möchte.
Ja, das glaube ich auch. Folgende Situation, ein UFO landet und ein Außerirdischer steigt aus. Der ist aber gut gesinnt und ihr kommt ins Gespräch und du beschließt ihm so die Welt ein bisschen zu zeigen und zu erklären. Und ihr kommt dann auf die Marihilferstraße und dann zeigst ihm ein Kleidungsgeschäft und sagst, kaufen wir Kleidung, die brauchen wir, damit wir uns warm halten. Dann kommt man zu einem Lebensmittelgeschäft und du sagst, da kaufen wir Lebensmittel, die brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Dann kommt man zum Krankenhaus und du sagst, da werden bei uns die Leute repariert, wenn sie kaputt sind und so weiter. Und irgendwann kommst du zu einem Kabarettlokal und wie würdest du dem erklären, was da vor sich geht?
Ja, du würdest sagen, da gehe ich rein, damit ich leben kann davon. Und da würde ich sagen, da gehen die Leute rein, um schlechte Energie rauszulassen und gute Energie reinzuholen. Also so ein bisschen schon auch eine Energietankstelle vielleicht.
Glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
Ich glaube ganz ehrlich, dass die Welt in 5 Jahren kein schlechterer Ort ist. Weil im Moment die Probleme so groß sind, dass ich mir vorstellen kann, und ich bin eigentlich eher Pessimist als Optimist, aber ich kann mir es trotzdem vorstellen, dass es da irgendwann einmal doch ein bisschen eine gemeinsame Anstrengung gibt, es zu verbessern.
Okay. Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Genau dort, wo ich jetzt bin, eigentlich so schon in den letzten Runden laufend oder humpelnd, aber hoffentlich noch auftretend, ein neues Programm spielend und hoffentlich hat das Programm nicht mehr Corona als Hauptthema. Mhm.
Du hast mir, bevor wir mit diesem Gespräch begonnen haben, erzählt, dass du gerade deine Biografie schreibst. Mhm. Und meine Schlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch lauten? Vielleicht kann ich dich sogar fragen, wie wird das Buch heißen?
Mein Buch wird heißen, Ich bin der Andere.
Andi, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich danke schön, war ein nettes Gespräch, danke.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Croissant oder Topfengulatsche?
Croissant.
Komödie oder Tragödie?
Tragödie.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Stadt oder Land?
Stadt.
Paris oder Wien?
Paris.
Montmartre oder 7. Bezirk?
Montmartre.
Stephansdom oder Eiffelturm?
Stephansdom.
Champs-Élysées oder Kärntnerstraße?
Champs-Élysées.
Neusiedlersee oder Donauinsel?
Donauinsel.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Wissend, dass der Radetzky-Marsch eine blutige Geschichte hat, trotzdem der Radetzky-Marsch fort besser.
Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
Mannerschnitten.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Fliegen können.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Auf ein Bier.
Rot oder Weiß?
Rot.
Mit Koriander oder ohne?
Mit Koriander.
Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Stanley Kubrick, ja.
Truffaut oder Romer?
Romer.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Stones.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Oder Frisur?
Ja, also ja. Lieber eine Haube oder lieber die Frisur schützen?
Frisur.
früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.